Fliegergeschichten. Folge 17. Energie. Seit den Anfängen der Fliegerei des 20. Jahrhunderts benutzen wir als Hauptenergiequelle zum Fliegen Kraftstoffe wie Benzin oder Kerosin. Die Art der Verbrennung hat irgendwann von Kolbentriebwerken zu Turbinen gewechselt und wurde wahnsinnig effizient, aber im Prinzip hat sich hier nicht viel geändert. Für größere und schwerere Flugzeuge braucht man halt stärkere Motoren. Es gibt allerdings Systeme, die nicht ohne weiteres immer größer werden können und vom Menschen noch so einfach bedienbar sind. Wer schon mal ein Auto ohne Servolenkung oder Bremskraftverstärker gefahren hat, der merkt schnell, dass ein leichteres Auto hier eventuell die bessere Wahl ist, ein 40-Tonner nicht so richtig. Wie also steuern und bremsen wir unsere mehrere hundert Tonnen schweren Flugzeuge? Damit willkommen an Bord und in der tiefen Technik der modernen Verkehrsflugzeuge. Unsere Hauptenergiequelle ist wie gesagt die Verbrennung von Kerosin in den Triebwerken. Direkt aus der Verbrennung bekommen wir aber nur den Schub und Energie für ein paar Wärmetauscher. Allerdings gehen von den Triebwerken drei weitere Energiesysteme ab, die wir an verschiedenen Stellen im Flugzeug benutzen. Wir waren ja gerade bei Bremsen und Steuerung. Und bei heutigen Kleinflugzeugen sieht man noch sehr gut die ursprünglichen Wege der Fliegerei. Die Steuerflächen sind am Heck und an den Tragflächen. Das Steuerhorn und die Pedale im Cockpit. Und dazwischen sitzen Seilzüge, die die Kraft übertragen. Ab einer gewissen Größe funktioniert das aber nicht mehr so einfach. Die Steuerflächen werden zu groß, denn jede Kraft, die ich auf das Flugzeug ausüben möchte, muss ich ja per Muskelkraft über die Steuerflächen aufbringen. Also wurde man kreativ. Bei einem normalen Höhenruder zieht man an der Steuersäule, das Höhenruder geht nach oben, dadurch übt es eine Kraft auf das Flugzeugheck nach unten aus. Das Flugzeug stellt sich dadurch steiler in den Luftstrom und steigt. Also nochmal, ziehen, Höhenruder nach oben, Kraft auf das Flugzeugheck nach unten. Jetzt möchte man natürlich diese Kraft nicht die ganze Zeit mit dem Arm festhalten müssen. Daher hat man eine zusätzliche, kleinere Steuerfläche ins Höhenruder eingebracht, genannt Trimmung. Über ein Rad im Cockpit kann diese so ausgeschlagen werden, dass sie die Kräfte des Höhenruders ausgleicht. Damit kann man für jede Fluglage die Kräfte auf die Steuersäule im Cockpit wegtrimmen. So kann man das Kraftproblem grundsätzlich lösen, aber irgendwann werden die Kräfte bei größeren Flugzeugen zu groß für Piloten. Seilzüge sind wartungsintensiv und störanfällig, also fing man an, Hydrauliksysteme einzubauen. Statt mit dem Seilzug Kraft direkt auszuüben, betätigte man nur noch ein Hydraulikventil. Die Hydraulikaktuatoren bewegen dann die Steuerflächen. Das System ist auch jetzt nicht ganz neu. Eins der ersten kommerziellen Flugzeuge mit so einem System war die legendäre Lockheed Constellation. Erstflug 1943. Heutige Modelle lassen den Seilzug direkt aus und übermitteln die gewünschte Position elektronisch über einen Flugcomputer. So, was genau war jetzt nochmal Hydraulik? In zwei Sätzen: Wir haben eine Pumpe, die Flüssigkeit unter Druck setzt. Diese Flüssigkeit drückt dann am anderen Ende irgendwo gegen, wo wir eine Kraft halt ausüben wollen. Wie bei allem ist unser Hydrauliksystem hochgradig redundant ausgelegt. Da ich Airbus 330 und 340 fliege, nehme ich natürlich diese als Beispiel. Hier gibt es drei vollständig voneinander getrennte Hydrauliksysteme. Um sie schnell benennen zu können, geben wir ihnen Farben anstatt Nummern: Blau, Grün und Gelb. Und nein, die Flüssigkeit, mit der die Hydraulik funktioniert, hat trotzdem immer dieselbe Farbe. Jedes System hat ein eigenes Reservoir für diese Flüssigkeit und wird von einer Pumpe in einem der Triebwerke angetrieben mit ungefähr 200 Bar Druck. Wem das nicht sagt, 1 Bar entspricht grob 1 Kilogramm pro Quadratzentimeter Fläche. Okay, das ist nicht so hilfreich. Lieber ein paar Vergleiche. Normaler Luftdruck ist 1 Bar. Ein Autoreifen hat 2 bis 3 Bar. Ein hydraulischer Wagenheber, der ein Auto anheben kann, braucht vielleicht 10 bis 20 Bar. Wir haben 200 Bar. In den Handbüchern ist übrigens die Rede von 3000 PSI, Pound per Square Inch, Pfund pro Quadratzoll. Egal, weiter im Text. Wir haben also unsere Triebwerkspumpen, um die drei Hydrauliksysteme zu versorgen. In bestimmten Fällen kann in jedem der drei Systeme eine eigene elektrische Pumpe einen Teil der Leistung bereitstellen. Wann immer ein kritisches System von Hydraulik bewegt wird, hängt es mindestens an zweien dieser drei Systeme. Und da hängt wirklich viel dran. Alle Steuerflächen, also Höhenruder, Querruder, Seitenruder. Die Hochauftriebshilfen, umgangssprachlich Landeklappen. Diese helfen uns bei der Landung und beim Start mit niedrigerer Geschwindigkeit als sonst fliegen zu können. Unsere Haupt- und Ersatzbremsanlage. Im Fall der Ersatzbremsanlage gibt es auch noch einen sogenannten Akku. Im Prinzip eine Stickstoffflasche mit hohem Druck. Dieser kommt ins Spiel, wenn zwei Hydrauliksysteme ausfallen, was schon ziemlich unwahrscheinlich ist. Die Ersatzbremsanlage funktioniert dann trotzdem noch für ein paar Bremsungen. Dann noch die Trimmung des Höhenleitwerks. Das Backup Control Module, das ist ein kleiner Notfallcomputer. Dieser ermöglicht uns, das Flugzeug zu steuern, wenn der Rest der Elektronik ausfallen sollte. Dazu die Arretoren, die bei bestimmten Fehlern unsere Landeklappen festhalten, damit diese nicht unsymmetrisch ausfahren. Und dann kommen noch Dinge, die nicht ganz so kritisch sind und deswegen nur eine Hydraulikversorgung haben. Die Fahrwerkstüren und das Fahrwerk zum Beispiel. Warum das Fahrwerk klingt irgendwie wichtig? Ja, ist es auch. Allerdings ist vor allem wichtig, das Fahrwerk ausfahren zu können. Die Hydraulik benötigen wir vor allem zum Einfahren. Sollte diese ausfallen, können wir das Fahrwerk im Anflug manuell entriegeln und die Fahrwerkstüren und das Fahrwerk klappen einfach durch die Schwerkraft nach unten. Damit haben wir die geforderte Redundanz. Auch unser Umkehrschub ist an jeweils einem Hydrauliksystem angeschlossen, unsere Spoiler, die kleinen Klappen oben auf den Tragflächen. Die nutzen wir im Kurvenflug, im schnellen Sinkflug und am Boden beim Bremsen. Die Bugradsteuerung, also unsere Lenkung am Boden bei langsamem Rollen. Selbst die Frachtraumtüren sind hydraulisch betrieben. Und sollte die Verlademannschaft mal am Flieger sein, der noch keinen Strom hat, können die Kollegen sogar mit einer Handpumpe Abhilfe schaffen. Ihr merkt, es ist an alles gedacht. Also um das kurz zusammenzufassen, fast alles, was sich bewegt und dafür ein bisschen Kraft braucht, wird hydraulisch angetrieben. Was sich bewegt und nicht viel Kraft braucht, läuft elektrisch. Und dafür braucht es Strom. In jedem unserer Triebwerke steckt deswegen ein Generator plus ein zusätzlicher in der Hilfsturbine im Heck. Außerdem können wir den Flieger von außen mit Strom versorgen. Viele Flughäfen haben hierfür ein eigenes Unterflurstromnetz oder mobile Generatoren. Für die Elektronikaffinen da draußen, auf den Generatoren haben wir zwischen 75 und 115 kV-Ampere auf meinen Fliegern, drei Phasen 115 Volt Wechselstrom bei 400 Hertz. Alles klar? Jeden Generator können wir aus Sicherheitsgründen auch nicht nur abschalten, sondern auch komplett physisch vom Triebwerk trennen. Das Stromnetz selber ist aufgeteilt, wieder aus Redundanzgründen. Drei verschiedene Netze. Wieder neue Namensgebung 1, 2 und Essential. Jedes Wechselstromnetz versorgt noch einen Gleichrichter, dahinter liegt dann ein 28 Volt Gleichstromnetz. Dieses lädt dann noch die drei Batterien. Ich halte mich jetzt zurück, was alles wie versorgt wird. Computer, Bildschirme, Kraftstoffpumpen, Ventile, Heizungen, Öfen und Leuchten. Das würde zu weit führen. Nur so viel. Fallen Generatoren aus, übernehmen die anderen die Last. Fällt eins der drei Netze aus, fallen zwar auch Bildschirme und Computer aus, aber immer in einem Maße, dass das Flugzeug noch fliegbar bleibt. Wir können uns die Informationen teilweise auf andere Bildschirme schalten, wenn nötig. Und unsere Computer sind ebenfalls redundant. Schlauerweise hängen zum Beispiel unsere drei primären Flugcomputer nicht alle an einem Netz, sondern jeder an einem der drei. Einige Systeme haben sogar eine gekapselte Selbstversorgung. Unsere FADECs zum Beispiel, das sind die Computer, die die Triebwerke steuern, hängen nicht an unseren Bordstromnetzen. Zwei Systeme abgehakt, Hydraulik und Strom. Das dritte und letzte ist die Zapfluft. Während man die ersten beiden noch vom Auto her kennen könnte, Zapfluft verwenden wir dort eher weniger. Höchstens mal für einen Turbolader. Sowohl die Hilfsturbine am Heck unseres Flugzeugs als auch die Triebwerke können heiße Luft unter Druck zur Verfügung stellen. In dem Fall grob 2 bis 3 Bar und um die 200 Grad Celsius. Das brauchen wir in der Hauptsache für drei Dinge. Erstens den Triebwerkstart. Während wir die Hilfsturbine über Bodenstrom oder sogar Batterie starten können, brauchen die Triebwerke dafür deutlich mehr Power. Sie werden also mit Zapfluft aus dem Heck angeblasen und auf Geschwindigkeit gebracht. Und wenn eine bestimmte Schwelle erreicht wird, wird Kraftstoff eingespritzt und gezündet. Abnehmer Nummer 2: unsere Klimaanlagen. Sowohl am Boden als auch in der Luft versorgen zwei Klimaanlagen uns mit Luft, kühlen unsere Elektroniksysteme und sorgen für angenehmen Luftdruck und Temperatur in der Kabine. Und der dritte Abnehmer: Enteisung. Wenn wir durch Wolken oder Niederschlag fliegen und die Temperatur draußen unter 10 Grad Celsius beträgt, kann sich Eis an den Triebwerkseinlässen und an den Vorderkanten der Tragflächen und Leitwerke bilden. Dort verbaut sind aber Kanäle, durch die wir die heiße Zapfluft strömen lassen können. Das Eis hat es dann deutlich schwerer, hier anzusetzen. Auch hier greift wieder die unfehlbare Logik der kritischen Systeme. Die kritischen Enteisungsanlagen der Triebwerke sind gekapselt und getrennt von der nicht kritischen Tragflächenenteisung. Und wir können das ganze Zapfluftsystem quasi in der Mitte verbinden oder trennen. Wenn eine Seite nicht mehr funktioniert, also keine Zapfluft mehr liefert, kann die andere Seite über die Verbindung immer noch beide Klimaanlagen versorgen. Wenn aber auf einer Seite ein Leck ist, können wir die Systeme trennen und fliegen halt mit einer Klimaanlage weiter zum nächsten Flughafen. Verbrennung, Zapfluft, Hydraulik und Strom treiben unsere Flugzeuge und Systeme an. Und es gibt unvorstellbar viele kleinere und größere Zusammenhänge zwischen den Systemen. Ausnahmen von der Regel und gegenseitige Einflüsse. Der grobe Zusammenhang bei allen großen Verkehrsfliegern dieser Generation ist zwar ähnlich, aber in den Feinheiten gibt es dann doch wieder viele Unterschiede. Aber eine schöne Sache gibt es noch, die ich euch nicht verschweigen möchte. Was, wenn mal alle Triebwerke ausfallen? Keine Sorge, das ist nun wirklich wahnsinnig selten. Damit ist dann aber die Hauptenergiequelle, an der alles hängt, weg. Aber selbst diesen Fall decken unsere Systeme noch ab. Die Ram Air Turbine, Akronym RAT oder auf Deutsch die Ratte. Irgendwo am Flugzeug, in meinem Fall in einem der Getriebekästen an der rechten Tragfläche, ist eine kleine Klappe. Sobald das Flugzeug merkt, dass eine bestimmte Anzahl an Systemen ausgefallen ist, egal ob Triebwerke, Strom oder Hydraulik, geht diese Klappe auf. Und ein kleiner Propeller klappt heraus. Dieser dreht sich im Fahrtwind und versorgt nun die absolut essentiellen Systeme mit Hydraulikdruck und Strom, sodass wir das Flugzeug weiterhin sicher steuern und landen können. Unsere Flugzeuge können das, auch dafür trainieren wir und auch das beherrschen wir. Happy Landings!